Bräuchte noch ein drittes Auge für den Rücken, dann wäre das leichter gegangen. Ja, der Nico meint es gut mit euch. Er hat die Uhr im Auge und hat pünktlich Schluss gemacht oder sehr pünktlich. Ich versuche das mal jetzt nicht als Einladung dafür zu nehmen, die gewonnene Zeit zu verbraten. Mal schauen. Es geht, also das Thema, das ich für heute mir überlegt habe, ist mir schon seit vielen Wochen klar. Und geht zurück auf ein Treffen von den Rock Solid Fellows unserer Teenie-Arbeit. Da hat die Jessie den Abend geleitet und fragte die jungen Männer und Frauen, was sie sich denn wünschen würden für unsere Gemeinde. Also sie sollten einfach mal sagen, wenn wir jetzt hier machen könnten, schalten und walten könnten, wie wir wollen, dann würden wir das und das ändern. Was wäre das? Was würdest du anders machen? Und da hat die Vivian unter anderem gesagt, sie würde sich konkretere Predigten wünschen. Vivian, eben habe ich dich noch gesehen da. Dich werde ich heute noch oft angucken. Ich bin froh und dankbar für diesen Hinweis und merkte, das hat mir also es hat mir so ein bisschen in den Knochen gesteckt, weil ne, ich bin ja einer von denen, die hier predigen und man hört lieber, wenn man Streicheleinheiten bekommt und wenn jemand so ein bisschen kritische Frage stellt. Aber ich finde es gut. Und ich habe das auch eingesehen. Ich habe mal so Revue passieren lassen. Ja, ich konnte mit dieser Kritik, mit diesem Einwand durchaus was anfangen. Und dann habe ich sie gefragt, welche Dinge würden dich denn so konkret als Predigtthemen interessieren? Und dann hast du einige Beispiele genannt und eins war die Gaben des Heiligen Geistes. Und das saß bei mir, danach habe ich gar nicht mehr richtig zugehört, vermute ich. Denn ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, ich werde an Pfingsten predigen. Und das hat in dem Moment hat das eigentlich Klick gemacht und ich wusste, das ist es. Darüber werde ich versuchen, eine Predigt vorzubereiten und ihr werdet jetzt sehen, was daraus geworden ist. Und ich freue mich über die Einleitung, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Das versuche ich mir jetzt immer wieder zu sagen. Also nicht meine Klugheit und meine Vorbereitung wird irgendetwas in den nächsten, was weiß ich, 30, 40 Minuten hier bewegen, sondern der Geist Gottes, der durch mich wirkt. Und davon dürfen wir ausgehen, wenn Gott uns begabt hat. Geistesgaben. Das Wort, das in der griechischen Bibel verwendet wird, an dieser Stelle, kennen viele von euch. Es ist das Wort Charisma. Das muss ich noch einschalten. Das griechische Wort Charisma und das bedeutet so viel wie Gnadengabe oder ein unverdientes Geschenk. Und das bringt schon sehr viel über das Wesen und den Charakter dieser Gaben, dieser Geistesgaben zum Ausdruck. Es sind Geschenke. Und Geschenke stehen im klaren Kontrast, im Gegensatz zu Dingen, die ich mir verdienen kann, wo es darum geht, dass ich irgendwas leiste und für meine Leistung etwas bekomme. Geschenke sind einfach Ausdruck der Großzügigkeit, der Freundlichkeit, der Liebe dessen, der sie gibt, des Schenkenden. Und deswegen verwundert es uns, glaube ich, nicht, dass das größte Charisma, das größte Gnadengeschenk, das Gott uns gemacht hat, nicht die Geistesgaben sind, von denen wir nachher noch viel hören werden, sondern es ist das Geschenk seines Sohnes. Und genau dieses Wort, Charisma, Gnadengeschenk, verwendet Paulus in den Kapiteln 5 und 6, als er seine Heilslehre im Römerbrief entfaltet, bevor er dann im Kapitel 12 von den Charismen, von den Geistesgaben spricht. Und das ist mir wichtig, dass ihr das nicht vergesst. Der Erlös, der aus der Sünde kommt, so sagt er, ist der Tod. Das Gnadengeschenk, das Charisma Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Wort Charisma taucht 17 Mal im Neuen Testament auf und 12 Mal davon in diesem Zusammenhang, in dem wir es heute betrachten werden, nämlich diesem Begriff, der in der Bibel dann in der deutschen Bibel oft mit Geistesgabe übersetzt wird. Und ich habe mal eine kurze Definition versucht zu geben. Da bin ich ein bisschen mit der Folienreihenfolge durcheinander gekommen. In den deutschen Bibeln wird das Wort Charisma mit Geistesgabe übersetzt und meint dann eine spezifische, übernatürliche Befähigung, die Gott einem Menschen für einen ganz bestimmten Zweck schenkt. Auch hier gilt der Charakter des Geschenkes. Diese Gaben sind kein Verdienst. Sie haben nichts mit Reife oder Bewährung des Glaubens zu tun. Sie werden von Gott einfach, frei, ohne Bedingungen gegeben. Jeder Christ hat Gnadengaben erhalten. Das werden wir später noch genauer sehen. Geistesgaben sind, von denen wir jetzt sprechen werden, Geschenke, die uns vermittels des Heiligen Geistes gegeben werden. Und ihre Wirkungen sind von ihrer Natur aus übernatürlich, wunderbar, nicht mit menschlichen oder natürlichen Phänomenen und Erklärungen zu verstehen. Dienen wir mit einer Geistesgabe, dann dienen wir eben nicht aus unserer eigenen Kraft, nicht aus unserer eigenen Weisheit, sondern wir lassen Gott selbst durch uns wirken. Im Idealfall sollte das die Beschreibung unseres gesamten Lebens sein. Ja, Paulus sagt es den Galatern schreibt es den Galatern so in einem Satz im 5. Kapitel: Der Geist Gottes soll euer ganzes Leben bestimmen. Der Geist Gottes soll euer ganzes Leben bestimmen. Das soll gar nichts anderes sein, als dieses Leben aus den Möglichkeiten, aus den Befähigungen des Heiligen Geistes. Noch ein wichtiger Punkt, bevor wir uns um die konkreten Geistesgaben kümmern. Jesus lehrte uns selbst über das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes und er sagt dazu, er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Damit ist das Wirken des Heiligen Geistes stets etwas, was die Herrlichkeit Jesu sichtbar machen wird. Auch das sollten wir im Hinterkopf behalten. Das ist ein guter Maßstab, wenn es darum geht, Geistesgaben oder was vermeintlich eine Geistesgabe sein soll, zu beurteilen. Doch jetzt kommen wir zu den konkreten Fragen. Welche Geistesgaben gibt es? Wozu sind sie gegeben? Wie erhalte ich meine Geistesgabe oder meine Geistesgaben? Und der letzte Punkt sein, wie entdecke ich das, was ich erhalten habe? Wir finden zwei große Aufzählungen von Geistesgaben im Neuen Testament. Manche von euch wissen das. Das sind die Kapitel 12 im Römerbrief und im 1. Korintherbrief. Und wir beginnen mal mit dem 1. Korintherbrief und lesen dort einen Ausschnitt. Der Text ist sehr lang. Ich habe die wesentlichen Dinge hier zusammengefasst. Auch über die Geistesgaben will ich euch, liebe Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Vivian, als ich den Satz gelesen habe, habe ich gedacht, es wurde höchste Zeit, dass wir darüber nochmal sprechen. Denn ich denke, dass doch bei dem einen oder anderen an der Stelle Unklarheit noch herrscht. Es gibt nun zwar verschiedene Gnadengaben, doch nur einen und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur einen und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur einen und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Aber jeder bekommt eine Offenbarung des Geistes nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu tun, einen anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von ein und demselben Geist gewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. 9 verschiedene Geistesgaben werden uns in diesem Text aufgezählt. Doch bevor Paulus mit dieser Aufzählung beginnt, steckt er gewissermaßen noch einmal den Rahmen ab, in dem sich diese Gaben befinden. Die Wirkungen des Geistes waren gerade in der Gemeinde in Korinth so faszinierend, dass sie schnell das Wesentliche, die eigentliche Bestimmung dieser Gaben aus dem Auge verloren. Und daher macht Paulus das zuerst noch einmal klar und deutlich. Es gibt nur einen Geist, nur einen Herrn, nur einen Gott, der alles in allen wirkt. Jede Offenbarung wird nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Und das gilt mit Ausnahme einer einzigen Gabe für alle hier aufgezählten Gaben. Die Geistesgaben sind nicht dazu da, den Einzelnen irgendwie zu faszinieren, zu bereichern, zu kitzeln, seinen Glauben irgendwie zu bestätigen, dass er wirklich den Geist Gottes hat. Das ist nicht Sinn und Zweck, das ist nicht Ziel der Geistesgaben, sondern sie sind zum allgemeinen Nutzen aller geschenkt. Diese Dinge im Kopf gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Das ist die Aufzählung. Da könnt ihr sie wiederfinden. Das erste, was uns genannt wird, ist das Wort der Weisheit. Eine besondere Fähigkeit, die Weisheit Gottes auszusprechen, ganz besonders in dramatischen, wichtigen, entscheidenden Situationen. Ich habe bei den meisten Gaben versucht, ein Beispiel für euch zu finden, ein oder zwei, die wir in der Bibel für eine Manifestation dieser Gabe beschrieben bekommen, auch wenn das dort nicht ausdrücklich so erwähnt wird. Ich denke, ein gutes Beispiel für die Gabe der Weisheit oder für das Wort der Weisheit ist die Rede des Stephanus oder das Streitgespräch des Stephanus, als er sich mit jüdischen Gelehrten auseinandersetzt und ihnen das Evangelium von Jesus verkündigt. Dort heißt es, und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Es war in der Rede des Stephanus oder in dem, was er sagte, Weisheit und der Geist Gottes spürbar, und die Männer, die ihm entgegenstanden, die ihn überzeugen wollten, konnten ihm nicht widerstehen. Ein Wort der Weisheit. Zweitens, das Wort der Erkenntnis. Es bezeichnet die Fähigkeit, auf Wissen zurückzugreifen, das nur auf übernatürlichem Wege erlangt worden sein kann. Auch hier gibt es zahlreiche Beispiele aus der Bibel. So gab Jesus beispielsweise Petrus einmal den Auftrag, an irgendeiner bestimmten Stelle die Angel in den See zu werfen und den ersten Fisch herauszunehmen, ihm den Mund zu öffnen, und er sagte ihm, dort wirst du das Geldstück finden, mit dem du die Steuern für mich und dich bezahlen kannst. Paulus warnte die römischen Soldaten davor, noch vor dem Winter weiterzureisen, weil sie Ladung, Schiff und sogar ihr eigenes Leben riskieren würden. Woher konnte Jesus das wissen? Woher konnte Paulus das wissen? Es war übernatürliche Einsicht. Es war eine Erkenntnis, die sie hatten, die nicht mit menschlichen Möglichkeiten und menschlichen Fähigkeiten erlangt werden konnte. Drittens, die Gabe des Glaubens. Jeder Christ ist natürlich aufgerufen zu glauben. Aber hier bei dieser Gabe des Glaubens geht es um eine besondere Befähigkeit, Gott zu vertrauen, obwohl alle Umstände dagegen sprechen. Ich denke, ein eindrückliches Beispiel ist der Petrus, als er auf das Wort Jesu aus dem Boot hinaustritt und anfängt, auf dem Wasser zu gehen. Das ist ein Beispiel für jemand, der die Gabe des Glaubens hat und in dem Augenblick auch praktiziert. Viertens, die Gabe der Heilung. Ich denke, dazu brauche ich nicht viel zu sagen. Das Neue Testament ist voll von Berichten, in denen Jesus oder auch seine Jünger oder andere Christen Heilungswunder im Namen Jesu wirken. Nah daran und doch nicht dasselbe ist die Gabe des Wunderwirkens. Das ist allgemeiner gefasst. Das griechische Wort an dieser Stelle ist Dynamis, von dem wir unser Wort Dynamit ableiten. Es beschreibt, dass der Heilige Geist durch einen Menschen die Naturgesetze zeitweise außer Kraft setzen kann. Also auch hier könnte man das Beispiel von Petrus nochmal anführen. Oder aber jede Art der Totenauferweckung, sei es durch Jesus, sei es durch Petrus, sei es durch Paulus und viele weitere Beispiele. Die nächste Gabe ist die Gabe der Prophetie, manchmal auch Weissagung genannt. Sie beschreibt die Gabe, Gottes Botschaft aktuell und konkret in eine bestimmte Situation hineinzusprechen. Gottes Reden aktuell und konkret. Das kann die Voraussage der Zukunft beinhalten, muss es aber nicht. Prophetie wird allzu sehr oder allzu leicht verwechselt mit Voraussehen oder Voraussagen der Zukunft. Damit beschneidet man diese Gabe massiv. Es geht um eigentlich etwas ganz anderes. Es geht darum, die Wahrheit Gottes herauszusagen, hineinzusprechen in eine Situation. Und das Voraussagen der Zukunft, ihr könnt das gerne mal prüfen, diente in der Regel lediglich als Bestätigung der übernatürlichen Quelle dessen, was gesagt wurde. Als eine Bestätigung der Autorität des Propheten. Aber die Botschaft des Propheten, die bezog sich in der Regel auf das Hier und auf das Jetzt. Ein Beispiel dafür, Paulus ermahnt die in Seenot geratene Schiffsmannschaft: Doch jetzt ermahne ich euch, nicht den Mut zu verlieren, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Habt also Mut, Männer, ich vertraue Gott, dass es so kommen wird, wie er mir sagen ließ. Und er hat bestimmt, dass wir an einer Insel stranden. Ihr seht also, die Hauptaussage ist, habt Mut, esst was. Es geht um eine aktuelle Handlung, die hier geboten ist. Die Leute sollen etwas tun im Auftrag Gottes. Und das Voraussagen der Zukunft wird sozusagen später bestätigen, dass der Paulus hier nicht aus dem Bauch heraus, dass es kein positives Denken war, dass es nicht ein netter Einfall war, sondern dass er wirklich an der Stelle von Gott diesen Auftrag bekam, das hineinzusprechen. Dann eine Gabe, die hier oder die häufig die Gabe der Geisterunterscheidung genannt wird. Menschen, die diese Gabe besitzen, sind befähigt zu unterscheiden, ob etwas von dem Heiligen Geist kommt oder aus einer anderen dunklen dämonischen Quelle. Satan verstellt sich oft als Engel des Lichts. Er versucht zu täuschen und zu verführen. Und je näher die Lüge an der Wahrheit ist, desto größer ist die Gefahr, dass man ihr auf den Leim geht. Ein eindrückliches Beispiel, finde ich, für die Notwendigkeit dieser Gabe ist eine Begebenheit, die Paulus und seine Begleiter in Philippi erlebten. Lukas berichtet: Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Wahrsagegeist besessen und brachte ihren Besitzern viel Geld mit Wahrsagen ein. Die Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie. Und jetzt kommt, das ist eigentlich das, womit der Paulus zu tun hatte. Die Information, die Lukas uns jetzt gibt, die, gehe ich mal von aus, hatte der Paulus zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Frau sagt: Diese Leute sind Sklaven des höchsten Gottes. Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen. Da ist nichts Falsches dran. Und trotzdem erkennt Paulus, das hat eine andere Quelle. Es ist nicht der Geist Gottes, der hier zeugt, sondern es ist ein Dämon. Und deswegen geht es weiter. So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Alles, was die Frau gesagt hatte, war richtig. Und trotzdem erkannte Paulus, dass hier nicht der Heilige Geist am Werk war, sondern ein Dämon. Es macht deutlich, dass wir wirklich angewiesen sind als Christen, als Gemeinde Jesu, auf diese Gabe, um Täuschungen, um Versuche der Verführung durchschauen zu können. Da gibt es kein menschliches Mittel, keine menschliche Intelligenz, die uns an dieser Stelle weiterhelfen würde. Die beiden letzten Gaben hängen eng miteinander zusammen. Das ist die Gabe des Sprachengebetes und sie bezeichnet eine persönliche Gebetssprache, die von Gott, einem Menschen von Gott geschenkt wird. Mit dieser Sprache kann der Gläubige mit Gott kommunizieren, ohne jedoch zu verstehen, was er selbst spricht. Es ist vielleicht die spektakulärste oder auf jeden Fall die berühmteste Geistesgabe nach meiner Wahrnehmung und auch die, über die es am meisten Diskussionen und Auseinandersetzungen gibt. Viele Christen finden diesen Gedanken, in einer Sprache zu beten, die man nicht versteht, sehr befremdlich. Dass der Verstand an der Stelle außen vor bleiben soll, scheint irgendwie sich zu beißen mit der Tatsache, dass das gut und von Gott gegeben ist. Und doch muss uns bewusst sein, dass Gott tatsächlich immer wieder über unseren Verstand hinaus wirkt. Ich möchte das nicht generell sagen, dass unser Verstand unwichtig ist, ganz und gar nicht. Aber in dieser konkreten Situation ist das Zeugnis des Neuen Testamentes klar und unmissverständlich. Diese Gabe hat die Funktion, den Gläubigen, der mit dieser Sprache mit Gott kommuniziert, selbst aufzubauen. Und das unterscheidet diese Gabe von allen anderen Gaben, die wir in der Bibel aufgeführt bekommen. Es ist die einzige Gabe, die der Gläubige für sich selbst geschenkt bekommt. Alle anderen Gaben sind da, um anderen damit zu dienen. So auch die letzte Gabe, die der Auslegung eines Sprachengebets sie ermöglicht, dem, der sie besitzt, dass das Sprachengebet eines anderen übersetzt werden kann, sodass die Zuhörer auch einen Nutzen davon haben. Die Auslegung ist also eine Art Übersetzung des Sprachengebets in eine verständliche Sprache, wobei nicht unbedingt eine wortwörtliche Übersetzung da vorliegen muss, sondern es kann auch sein, dass es eine kurze, sinngemäße Zusammenfassung ist. Diese Gabe ist Voraussetzung dafür, dass die Gabe des Sprachengebetes in der Öffentlichkeit praktiziert werden darf. Bleibt sie aus, dann soll der Träger der Gabe des Sprachengebets in Zukunft nur noch privat diese Gabe praktizieren zu seiner eigenen Erbauung, aber nicht mehr in der Öffentlichkeit. Das waren in aller Kürze die Gaben aus 1. Korinther 12 und jetzt schauen wir uns noch die Aufzählung aus Römer 12 an. Dort heißt es, wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, Worte Gottes weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Ermutigung hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tu das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ich brauche hier, glaube ich, nicht viel zu erklären, denn diese Beschreibung der Gaben sind uns, glaube ich, einsichtig. Die erste Gabe, die der Prophetie und der Weissagung, seine Überschneidung mit 1. Korinther 12, ist die einzige Gabe, die hier in beiden Aufzählungen vorkommt. Und die anderen, die Gabe des Dienens, der Lehre, der Ermutigung oder Ermahnung, des Gebens, der Leitung und die Gabe der Barmherzigkeit, sind Dinge, die für sich selbst sprechen. Was für mich auffällig ist, ist, dass die Gaben, die hier genannt werden, mit Ausnahme der Prophetie, durchaus alles Dinge sind, die man auch ohne den Heiligen Geist tun kann. Dienen, lehren, ermutigen, geben, leiten, Barmherzigkeit üben, können auch Menschen, die gar keine Christen sind und demnach den Heiligen Geist gar nicht empfangen haben. Es muss uns also klar sein, dass Paulus hier mehr meint als eine natürliche Begabung. Es genügt nicht gewissermaßen, dass jemand Lehrer ist in seinem normalen Beruf, dass er automatisch dann in der Gemeinde auch die Gabe des Lehrens hat. Es erfordert eine übernatürliche Begabung, eine Ausrüstung durch den Heiligen Geist, um im Leib Christi mit dieser Gabe dienen zu können. Denn erinnern wir uns an das Eingangswort, nicht durch menschliche Stärke, nicht durch menschliche Intelligenz, nicht durch Heer oder Kraft wird das Haus des Herrn gebaut. Heute nicht mehr ein Gebäude mit Steinen, sondern der Tempel Gottes bestehend aus Menschen. Und er wird und kann nur gebaut werden durch den Heiligen Geist. Die Frage, die sich vielleicht manchem von euch stellt, ist, ob diese Aufzählung vollständig ist. Sind das alle Gaben, die es gibt, oder gibt es möglicherweise noch Gaben darüber hinaus? Das ist schwierig, also gibt es wohl keine sichere Antwort, aber ich tendiere dazu, zu glauben, dass es noch Gaben darüber hinaus gibt. Ein Argument, das ich ins Feld führen kann, ist, dass der Paulus in einem ganz anderen Zusammenhang, als er den Korinthern etwas schreibt, wie man in einer Ehe sich verhalten soll, da lässt er so nebenbei einen Satz los und sagt, ich wünschte, alle Menschen blieben ehelos, so wie ich. Und dann wischt er das gleich wieder vom Tisch mit der Begründung, der eine habe eben diese Gnadengabe, der andere jene. Und damit, es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber indirekt zeigt er, dass es auch so etwas gibt wie die Gabe der Ehelosigkeit. Also ein Charisma, ein Gnadengeschenk, auch ohne Ehepartner ein erfülltes, glückliches, zufriedenes Leben zu führen. Und wenn Paulus hier ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass es eine Gnadengabe ist, mit diesem Defizit leben zu können, warum sollte Gott nicht auch in anderen vergleichbaren Situationen des Verzichts oder der Entbehrung durch eine Gnadengabe dem Mangel abhelfen? Aber jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Wozu sind uns denn die Geistesgaben gegeben? Mit welcher Absicht hat Gott sie geschenkt? Ein für mich ganz bedeutsamer Vers, der diese und noch manch andere Frage beantwortet, steht in 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Allein der Satz spricht schon Bände, finde ich. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das. Eigentlich ist das meine ganze Predigt. Wenn ihr alles andere vergesst, aber diesen Vers, dann reicht mir das. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrschaft gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Also dieser Vers fasst für mich eigentlich alles Entscheidende zusammen, was wir über Geistesgaben, über die Charismen Gottes wissen müssen. Jedem sind sie geschenkt, damit wir einander dienen können, damit Gott in allem geehrt wird. Durch Jesus Christus ist das möglich geworden, ihm soll die Herrlichkeit gehören. Also, Gottes Gnadengabe sind Geschenke an uns, aber es sind keine Geschenke, die wir zum Selbstzweck bekommen. Sie sind nicht gedacht, damit sie unser eigenes Christsein noch ein bisschen schöner machen, sondern damit wir anderen dienen. Die Gaben des Geistes aus sowohl Römer 12 als auch 1. Korinther 12 sind in diesem Textzusammenhang ganz klar verbunden mit dem Bild eines Körpers, der aus verschiedenen Körperteilen besteht. Das hatte ich aus Zeitgründen weggelassen, aber erwähnen möchte ich das. Jeder Gläubige ist solch ein Körperteil an dem großen Leib, der zusammen die Gemeinde Jesu, aber auch Leib Jesu genannt wird. Jeder Gläubige ist ein Körperteil an diesem Leib und die ihm geschenkten Gnadengaben befähigen ihn, seine Aufgabe im Körper, in diesem Leib auszuführen. Gnadengaben sind also keine Geschenke zum Selbstzweck, sondern zum Dienst. Und Paulus betont immer wieder, wie wichtig es ist, dass jeder Gläubige seinen Platz auch tatsächlich einnimmt und ausfüllt. Schon wenn ein einziges Organ, ein Körperteil ausfällt, kann das gravierende, lebensbedrohliche Folgen für den gesamten Organismus haben. Ein Mensch, dem seine Glieder nicht gehorchen, macht schnell eine jämmerliche Figur und kann nicht viel im Leben ausrichten. Das ist mit unserer Gemeinde nicht anders. Wenn Gott uns Glieder schenkt und diese mit seinem Geist begabt, damit sie an einem bestimmten Platz eine bestimmte Aufgabe erfüllen, diese aber ihren Platz nie einnehmen oder sich weigern, diese Aufgabe zu übernehmen, diese Gabe zu praktizieren, dann können wir als Gemeinde den Auftrag, den Gott uns eigentlich zugedacht hat, nicht oder nur unvollständig oder nur karikaturhaft ausfüllen. Wie bekomme ich meine Geistesgabe? Nun, wer gut aufgepasst hat und gut zugehört hat, der weiß, du hast sie schon. Jeder, der sich bekehrt hat, wer wiedergeboren wurde, vom Heiligen Geist erfüllt wurde, der hat wenigstens eine Gnadengabe erhalten. Anders könnte Petrus nicht sagen, dass jeder mit seiner Gnadengabe dienen soll. Es gibt also gar nichts, worauf du warten müsstest. Du brauchst deine Gabe nur wahrzunehmen, sie entdecken und anfangen, sie zu gebrauchen. Es kann sein, dass du auf diese beiden Listen schaust und dir sagst, das stimmt nicht, ich finde mich da nicht wieder. Ich gucke mir das so an, 1. Korinther 12, da habe ich gar nichts von und Römer 12, finde ich mich auch nicht. Ja, Vorsicht. Ich denke, dass wir bei diesen Gaben oft ein viel zu enges Blickfeld haben, das verengen und sagen, ich höre zum Beispiel die Gabe des Lehrens und denke dabei gleich, oh, sonntags predigen. Ja, vielleicht irgendwann auch predigen. Aber lehren kann und muss man auch an ganz anderen Stellen. Es gilt auch zum Beispiel die ganz kleinen Kinder, die gerade mal ein bisschen sprechen können und so in die aus der Krabbelgruppe in die erste Sonntagsschulgruppe kommen, die müssen auch gelehrt und unterwiesen werden. Und auch dafür brauchst du den Heiligen Geist, die Gabe des Lehrens. Oder vielleicht ist dein Auftrag, mit Flüchtlingen zu arbeiten und sie zu lehren, in unserer Gesellschaft zurechtzukommen. Oder vielleicht sollst du eine Krabbelgruppe starten mit Müttern, die angeleitet werden müssen oder Hilfe brauchen, wie sie ihre Säuglinge oder ihre Kleinkinder erziehen und großziehen. Ich will nur mal einige Beispiele nennen, um euch zu zeigen, lehren kann viel mehr sein als predigen. Das heißt, sei nicht so schnell zu sagen, nee, da habe ich nichts von. Ähnliche Überlegungen ließen sich auch auf alle anderen Gaben anstellen. Wir brauchen einen größeren Horizont, wenn wir von den Gaben des Geistes reden und darüber nachdenken. Wir dürfen unseren Blick nicht auf diese wenigen spektakulären, schillernden Gaben verengen, sondern müssen in die Tiefe und Weite des Leibes Jesu und des Reiches Gottes blicken. Ich will aber nicht verschweigen, dass es auch ganz konkret Wege gibt, wie man Geistesgaben empfangen kann. Also zu der, die du schon hast, oder denen, die du schon hast, darfst du durchaus auch um weitere Geistesgaben bitten. Paulus fordert die Korinther immer wieder dazu auf, um bestimmte Gaben zu eifern. Er spricht dabei von höheren Gaben, also Gaben, die mehr wert sind als andere. Das ist eine spannende Geschichte, aber da haben wir jetzt keine Zeit mehr, das näher zu vertiefen. Und um diese Gaben sollen sie eifern. Insbesondere die Gabe der Weissagung wird dort genannt. Es ist also durchaus legitim, wenn wir anfangen, Gott um eine konkrete Geistesgabe zu bitten. Wir sollten aber bei unserer Motivation ehrlich sein, so ehrlich wie möglich, und nicht versuchen, uns selbst etwas vorzumachen. Ich weiß das von mir selbst, wie schnell man sich da selbst täuschen kann, nach dem Motto, ich möchte es ja nur, um dem Herrn zu dienen. Aber wenn ich dann ganz ehrlich bin, muss ich sagen, naja, es gibt noch viele andere Gründe, warum ich es mir auch wünsche. Als ich 18, 19 Jahre alt war, den Führerschein, aber kein Auto hatte, habe ich irgendwann so ein Preisaufschreiben mal gesehen, da war ein neuer weinroter Polo Fox zu gewinnen. Neupreis 15.000 D-Mark. Und ich wollte den so gerne haben. Und dann hatte ich einen Gedanken und ich dachte, der wäre gut. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn ich den gewinne, dann könnte ich ja all die armen, kranken und alten Geschwister in unserer Gemeinde besuchen. Das war nicht ganz ehrlich. Ich hätte das natürlich auch gemacht. Bestimmt dreimal. Aber in Wirklichkeit ging es mir ja um was ganz anderes. Ich wollte dieses Auto haben. Für mich. Und ich habe dieses, Herr, ich diene dir damit, als Alibi benutzt. Leute, und ich glaube, dass da liegt oft der Hase begraben, warum das nicht so richtig klappt, warum Gott uns manche Gaben nicht anvertrauen kann zum Schutz. Nicht, also wie gesagt, Gaben sind Geschenke, aber ne, die Väter und die Mütter wissen auch, dass man einem Kind nicht jedes Geschenk macht, weil man das mit dem Geschenk auch das Kind in mitunter schwierige Situationen bringt. Möglicherweise bekommen wir deswegen manche Dinge nicht geschenkt. Oder noch nicht geschenkt. Noch ganz kurz ein Beispiel, wie auch eine Geistesgabe empfangen werden kann. Das ist das Beispiel des Timotheus. Der hat seine Geistesgabe auf eine sehr eindrückliche Weise empfangen. Da war jemand in seiner Gemeinde, der hatte offenbar eine prophetische Gabe. Und der hat gesehen, dass Gott Timotheus eine besondere Geistesgabe schenken möchte. Und daraufhin, nachdem er diesen Eindruck weitergegeben hat, sind die Ältesten der Gemeinde auf den Timotheus zugekommen, haben ihm die Hände aufgelegt und für ihn gebetet. Und daraufhin wurde ihm diese Gabe geschenkt. Das ist, Paulus kriegt das in einen Satz. Ich lese euch das Original mal vor. Lass die Gabe, die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat, nicht ungenutzt. Spannend finde ich dabei nicht nur, wie er das bekommen hat, sondern obwohl er das so spektakulär war, dieser Empfang dieser Gabe und Gott wirklich prophetisch geredet hat, Ältesten legen ihm die Hände auf. Trotzdem braucht der Timotheus eine Ermahnung, diese Gabe nicht ungenutzt zu lassen. Und wir sehen an diesem Beispiel, dass der Dienst mit den von Gott empfangenen Gaben immer umkämpft ist. Das fällt nicht unbedingt leicht, mit diesen Gaben zu dienen, diese Gaben auszuüben. Nein, ich würde sogar umgekehrt sagen, in aller Regel bleibt das schwere, harte, schweißtreibende Arbeit. Das vergisst man so schnell. Ihr vergesst das, ich weiß es nicht, ich will niemandem Unrecht tun, aber wenn ihr die Musiker seht, wenn ihr die verschiedenen Dienste, der Mike, der sich hier vorbereitet hat, seht ihr die Arbeit oder seht ihr immer nur, wenn die Leute hier vorne kurz ins Scheinwerferlicht treten, 10 Minuten, 5 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, ich muss fertig werden. Okay, ja, also es ist Arbeit und das dürfen wir nicht vergessen. Im Leben des Paulus sehen wir das deutlich. Es sind nicht die kurzen Momente, in denen der Geist Gottes spektakuläre Zeichen und Machttaten durch ihn gewirkt haben, sondern der Löwenanteil seines Lebens war harte, ermüdende Arbeit mit vielen Rückschlägen, Widerständen, Entbehrungen, Verfolgungen, Nöten, Hunger, Durst, Kälte. Ihr könnt das im 2. Korintherbrief nachlesen. Das ist umkämpft. Letzter Punkt, wie entdecke ich meine Geistesgabe? Ich habe keine Bibelstelle dazu gefunden und ich denke, das ist mein Schluss, es liegt daran, dass es gar nicht so schwer ist, seine Gabe zu entdecken. Ich glaube, das sage ich mir auch selbst immer wieder, der erste Schritt besteht darin, dass ich mir bewusst mache, dass Geistesgaben eben nicht wie mein VW Polo zuerst für mein noch schöneres, besseres Christsein gedacht sind, um das Christsein noch netter zu machen, sondern es sind Gaben zum Dienen. Und dazu muss ich ein inneres Ja finden. Ist uns eigentlich noch bewusst, dass wir bei unserer Bekehrung Jesus als unseren Herrn angenommen haben? Dass wir uns damals freiwillig in seinen Dienst gestellt haben? Dass wir ihm alle unsere Rechte abgetreten haben, auch das Recht über unsere Zeit, über unsere Arbeitskraft und unser Geld zu verfügen? Wenn ich mich so neu zu einer Dienstbereitschaft durchgerungen habe, dann brauche ich, so glaube ich, Gott nur noch zu fragen, wo er mich hinstellen möchte, um ihm zu dienen. Und wenn ich meinen Platz eingenommen habe und mit dem Dienst beginne, dann werde ich nach kurzer Zeit auch meine Gaben entdecken. Vielleicht kennst du den Satz, Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Warte nicht darauf, bis du deine Gabe entdeckt hast, um dann zu entscheiden, wo du Gott dienen wirst. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Fange an zu dienen und entdecke im Dienen deine Gabe. Und habe keine Angst, dich auszuprobieren. Es ist überhaupt kein Problem, wenn du nach einer Weile merkst, dass du dich geirrt hast, dann probierst du bei der nächsten Gelegenheit was anderes aus, bis du merkst, das ist es, hier bin ich am richtigen Platz. Dazu hat Gott mich begabt, da kann ich mit der von ihm geschenkten Gabe dienen. Amen.